herzlich willkommen zu einer neuen, ganz neuen Folge des Bravely Balance Podcasts mit mir, mit Chris. Und ja, ich muss sagen, ich bin schon ein bisschen aufgeregt, denn das habe ich jetzt schon wieder eine ganze Weile nicht mehr gemacht, eine Podcast-Episode aufgenommen. Und ja, erstmal hoffe ich, dass es dir gut geht und ich freue mich, dass du trotz der langen Pause auch heute einschaltest. Und ich dachte, ich starte mal wieder ja, mit so einem kleinen Live-Update. Irgendwie ist es gleichzeitig auch ein kleiner Rückblick zu diesem Jahr, diesem verrückten Jahr 2021. Und während für viele, glaube ich, 2020 recht extrem war, so war für mich 2021 viel, viel extremer. Denn ich sitze jetzt auch hier gerade im Badezimmer unserer neuen Wohnung. In den anderen Zimmern ist einfach der Sound zu schlecht, weil wir noch weit davon entfernt sind, ganz eingerichtet zu sein. Das heißt, überall gibt es so ein Echo. Und ja, jetzt hier im Badezimmer ist, glaube ich, das wenigste Echo, was man hören kann. Hoffe ich zumindest. Mal sehen. Und das ist das, wo ich jetzt gerade bin, so zum Ende des Jahres. Heute ist der, ich glaube, 30. November, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und ich sitze jetzt hier auf meinem Gymnastikball im Badezimmer und nimm endlich mal wieder eine Podcast-Episode auf, zu der ich, ja, was etwas ist, wo ich lange nicht dazu gekommen bin und mich aber jetzt wirklich wahnsinnig freue, dass ich wieder Zeit und tatsächlich auch Lust darauf habe. Denn ich weiß nicht, wie es dir ging, aber mein Jahr 2021 hat schon recht turbulent angefangen und ich fange mein Jahr ja immer auch mit so einem kleinen Rückblick an, wie das Jahr davor war und was ich mir dann für das kommende Jahr wünsche und ziehe dabei auch immer eine Jahreskarte. Ich habe ja dieses Kartendeck The Universe Has Your Back von Gabrielle Bernstein. Wer mir auf Instagram folgt bei chris.oak, der hat die sicher auch schon mal gesehen, denn ich poste die eigentlich fast jeden Tag in meiner Instagram-Story. Und ich habe immer eine Jahreskarte, die für das ganze Jahr gilt, eine Monatskarte, eine Wochenkarte und eine Tageskarte. Und die Jahreskarte war folgende. Da steht drauf, auf Englisch, I let go of the shadow of the past by seeing someone for the first time with the eyes of love. Also ich lasse quasi den Schatten der Vergangenheit los, indem ich jemandem zum ersten Mal aus den Augen der Liebe betrachte. Das ist meine Jahreskarte gewesen für dieses Jahr. Und als ich die gezogen habe, wusste ich sofort, dass dieses by seeing someone for the first time with the eyes of love für mich selbst gemeint ist. Ich wusste, dass dieses Jahr quasi das Jahr wird, wo ich mich selbst endlich anders betrachte, denn ich bin jemand, der sehr selbstkritisch ist, der nie zufrieden mit sich selbst ist, der immer denkt, er muss es anderen recht machen und immer alles so machen, wie andere das eigentlich von einem wollen. Und deshalb, ich wusste irgendwie sofort, als ich diese Karte gezogen habe, dass es sich dabei um mich selbst handelt. Und ja, wusste aber nicht, was das alles heißen würde dieses Jahr. Und ja, ich kann dir sagen, das war schon ganz schön hart. Also es waren unglaublich schöne Momente, aber auch echt unglaublich heftige Momente. Angefangen hat nämlich mein Jahr mit einer OP, einer gynäkologischen OP. Mir wurde ein Septum aus der Gebärmutter entfernt. Ein Septum ist ja so ein bisschen, kann man sich vorstellen, wie unsere Nasenscheidenwand, so ein Knorpel quasi, der in der Gebärmutter ist, also der dann so fast so eine Art Trennwand auch in der Gebärmutter ist, so wie es in unserer Nase auch ist. Und das wurde rausgefunden, dass ich so ein Septum habe, als ich ein halbes Jahr davor, lustigerweise wirklich auf den Tag genau ein halbes Jahr davor, die Endometriose-OP hatte. Und ja, zu dem Thema gibt es auch schon eine Podcast-Folge, falls du dir die noch nicht angehört hast und dich das Thema Endometriose interessiert, hör da gern mal rein. Und ja, auf jeden Fall haben sie bei der OP geschaut und herausgefunden, dass ich tatsächlich so ein Septum habe, denn das sieht man oft nicht von außen. Und wenn man so ein Septum hat, kann man ganz, ganz oft nicht schwanger werden, weil quasi es in dem Moment in der Gebärmutter nicht genug Fläche, nicht genug Schleimhaut gibt, wo sich das Ei einnisten kann. Beziehungsweise, wenn es sich einnistet, ist es dann oft so, dass es bei Frauen, die so ein Septum haben, zu Fehlgeburten kommt. Und deshalb habe ich mich entschieden, das entfernen zu lassen. Und ja, so hat quasi mein Januar 2021 angefangen. Und ich muss sagen, die OP, das lief alles super. Da waren auch keinerlei Komplikationen. Und ich bin hier in München, gibt es wirklich eine ganz, ganz tolle gynäkologische Klinik, die das super machen und so wenig invasiv wie möglich. Und ja, so hat dann quasi mein Jahr gestartet, hat dann aber natürlich eine Weile gedauert, dann muss man sich ja auch wieder ein bisschen erholen erstmal. Und so eine Anästhesie macht ja dann doch ganz schön was mit dem Körper. Also das ist ja trotzdem nicht ohne, wenn man so eine Anästhesie bekommt. Und ich habe mir mehrere Leute schon gesagt, dass das Körper, unser System quasi ein Jahr braucht, um alles so von der Anästhesie wieder auszuscheiden. Und ich habe ja dann erst ein halbes Jahr davor die andere Anästhesie gehabt und ja, dachte, da ist mein Körper schon ganz schön busy. Und ja, als es mir dann wieder besser ging, hatte ich dann auch mit der Arbeit erstmal so ein kurzes Problem, weil es nicht ganz klar war, wie es mit mir weitergehen würde. Denn ursprünglich bei meiner Arbeit hatte ich einen Einjahresvertrag und der war dann quasi im Februar 2021 jetzt vorbei. Und durch Corona war dann nicht sicher, wie was wo, ob ich meinen Job, so wie ich ihn in dem Moment habe, weitermachen kann. Und ja, das war dann ein bisschen eine Diskussion und leider auch nicht so schöne Erfahrungen. Also ich habe mich da nicht so gewertschätzt gefühlt von meinem Unternehmen, als ich mir das eigentlich gewünscht hätte. Denn im Endeffekt ist es genauso gekommen, wie ich es mir gedacht habe, dass ich meinen Job genauso weitermachen kann wie vorher und dass ich tatsächlich sogar meine Stunden noch aufstocken muss, weil es einfach so viel Arbeit gerade gibt im Recruiting-Bereich und halt gerade das ganze Recruiting für die ganzen Unternehmen schwierig ist, weil es viel, viel mehr Nachfrage nach Leuten gibt, als es Angebot gibt. Und ja, so ist es dann dazu gekommen, dass ich von meinen 3 Tagen die Woche auf 4 Tage die Woche aufgestockt habe, was für mich schon auch eine schwierige Entscheidung war, als hochsensible Person. Ich habe ja eine sehr erhöhte Neurosensitivität und aber auch gleichzeitig, ja, hatte ich immer Angst, dass ich das nicht schaffe, mehr zu arbeiten. Und ja, war mir nie sicher, kann ich das wirklich kann ich das wirklich, also schaffe ich das wirklich, ohne mich selbst dabei ja wieder total zu vernachlässigen oder ohne, dass es mir selbst dabei zu viel wird. Denn ich hatte ja schon mal so einen Punkt, das war, wann war das? 2016, wenn ich mich nicht irre, wo ich so einen richtigen Zusammenbruch hatte und dann auch wirklich über ein Jahr, ich glaube anderthalb Jahre, gar nicht gearbeitet hat, weil es einfach nicht ging von meinem mentalen Gesundheitszustand her. Und danach habe ich eigentlich nie mehr als ja so drei Tage, zweieinhalb bis drei Tage die Woche gearbeitet. Und ja, das hat für mich, hat sich das dann eigentlich immer sehr gut angefühlt, weil ich so noch immer genug Zeit hatte für mich selber und so für meine eigene Self-Care-Routine. Und ja, dann war es dann auch so, dann habe ich dann, wie gesagt, viel mehr gearbeitet. Ich habe offiziell vier Tage die Woche gearbeitet, aber dadurch, dass es einfach so viel Arbeit war, ist es irgendwann eigentlich viel, viel mehr geworden als diese vier Tage die Woche. Und das war aber auch in dem Moment absolut okay, muss ich sagen. Also ich, wie gesagt, ich mache dieses Recruiting super, super gerne. Es macht mir total Spaß. Ich habe super liebe, super nette Kollegen. Und es ist was, was mir tatsächlich auch liegt und wo ich weiß, dass da bin ich wirklich auch gut drin. Und ja, fand das eigentlich richtig toll, diese vier Tage die Woche, beziehungsweise ja, eigentlich eine normale 40-Stunden-Woche. Und habe dann aber schon auch gemerkt, wie mir andere Dinge zu viel geworden sind. Ich habe dann Ende Mai aufgehört, Yoga zu unterrichten. In dem Moment war ja eh alles noch online. Das heißt, ich habe dann online kein Yin-Yoga mehr unterrichtet, weil ich gemerkt habe, dass es mir einfach zu viel wurde mit diesen, ja, eigentlich 40 Stunden die Woche hatte ich irgendwie nicht mehr die Kapazität, abends noch Yoga zu unterrichten. Das war mir dann in dem Moment einfach irgendwie zu viel. Und ich habe dann zu dem Zeitpunkt auch selber eigentlich überhaupt kein Yoga mehr praktiziert und Meditation nur noch so ganz sporadisch. Und das Einzige, was ich wirklich regelmäßig eigentlich noch gemacht habe, war dieses mein Dankbarkeitstagebuch und das Kartendeck jeden Tag ziehen. Und das ist was ich glaube, schon seit 5, 6 Jahren wirklich täglich mache. Und ja, selbst da ist es dann ganz zum Schluss schon auch dazu gekommen, dass ich auch das oft nicht mehr getan habe. Und ja, diese ganzen kleinen Veränderungen, das hat sich alles so eingeschlichen, ohne dass ich das selber wirklich gemerkt habe. Und ja, dann war es dann, habe ich dann Ende Mai aufgehört, Yoga zu unterrichten, was mir tatsächlich sehr, sehr schwer gefallen ist, weil eigentlich das Yoga-Unterrichten, das Yin-Yoga-Unterrichten auch was ist, was mir immer extrem viel gegeben hat. Ich bin auch oft, wenn ich dann eigentlich zu müde war zum Unterrichten, wenn ich dann doch unterrichtet habe, dass ich danach rausgegangen bin mit so einer tollen Energie und so einer geerdeten Energie. Und das hat mir, wie gesagt, immer wirklich super, super, super viel gegeben. Und dann, ja, war es dann auch so, dass mein Mann dann einmal 5, 6 Wochen in Luxemburg war und ich quasi in München in unserer Wohnung allein war mit unserem Hund. Und dann eben zusätzlich zu meinem normalen Workload dann so dreimal am Tag mit dem Hund spazieren gehen, den Hund genug auch entertainen, da wir in dem Moment noch keinen Garten hatten und nur unsere kleine Wohnung hatten, war das schon auch für mich ganz schön viel, muss ich sagen. Also ich habe mich da schon dann auch oft, einerseits hat mir das Alleinsein gut getan, aber andererseits habe ich das auch oft als zu viel empfunden, das Ganze, diesen ganzen Workload. das habe ich vielleicht auch ein bisschen unterschätzt, muss ich ganz ehrlich sagen, denn ich habe mich sonst immer oft beklagt, dass mein Mann nicht genug tut, nicht genug hilft. Aber als er dann wirklich einmal diese 5, 6 Wochen gar nicht da war, da habe ich dann schon gemerkt, dass er schon eigentlich auch immer ganz schön viel tut und unterstützt und hilft. Und ja, kurz danach sind wir in den Urlaub gefahren, unser erster und einziger Urlaub dieses Jahr in Portugal. Und auch der Urlaub, also wir waren 2 Wochen unterwegs, wir waren erst ein paar Tage in Lissabon bei der Familie meines Mannes und waren dann nochmal 10 Tage in der Algarve. Und irgendwie fiel es mir total schwer abzuschalten in diesem Urlaub. Ich habe mich auf diesen Urlaub wahnsinnig gefreut, weil ich schon gemerkt habe, dass mir die letzten Monate eigentlich zu viel waren. Also im Unterbewusstsein wusste ich, es ist mir eigentlich alles gerade zu viel. Und dachte, ja, der Urlaub kommt jetzt perfekt, da kann ich noch mal ein bisschen runterkommen und ja, da kann ich wieder neue Kräfte sammeln. Und irgendwie war dem aber nicht so. Also der Urlaub selber war alles total schön, also ich hätte jetzt gar nichts irgendwie anders gemacht da, aber ich konnte einfach nicht im Hier und Jetzt sein. Ich war so immer in Gedanken beschäftigt und ja, keine Ahnung, es war irgendwie komisch. Und das Schöne an diesem Urlaub war aber, dass wir ganz, ganz tolle Nachrichten erhalten haben in dem Urlaub, die ich eigentlich auch schon wusste, nämlich, dass wir schwanger sind. Und ja, denn dort in dem Urlaub, das war Urlaub für unseren, wir machen eigentlich jedes Jahr immer einen Urlaub zu unserem Hochzeitstag. Das war jetzt dieses Jahr unser 9. Hochzeitstag, also nächstes Jahr 2022 unser 10. Hochzeitstag, dann mit Baby. Ja, genau, und an unserem 9. Hochzeitstag habe ich dann einen Schwangerschaftstest gekauft und es war eigentlich noch total früh in der Schwangerschaft, also ich war, glaube ich, bestimmt mal keine 2 Wochen schwanger zu dem Zeitpunkt oder doch zwei, drei Wochen vielleicht schwanger zu dem Zeitpunkt. Und das war nämlich dann auch so, dass das allererste Mal war, dass wir tatsächlich aktiv versucht haben, schwanger zu werden nach dieser ganzen OP und Endometriose-OP, Septumsentfernungs-OP. Und ich wusste schon an dem Abend, wo es passiert ist, dass ich schwanger bin. Also konnte das genau spüren, werde dazu aber vielleicht auch nochmal eine einzelne Folge aufnehmen zu diesem Thema hochsensibel und schwanger werden. Und ja, habe dann meinem Mann vorgeschlagen an unserem 9. Hochzeitstag, lass uns doch heute den Schwangerschaftstest machen. Und ja, er meinte so, nee, du spinnst doch und es ist gar keine Chance, dass wir schwanger sind. Und dann haben wir aber doch den Test gemacht und dann war der positiv. Und ja, dann war das natürlich total schön, dass wir an unserem 9. Hochzeitstag quasi die Nachricht bekommen haben, dass wir ein Baby bekommen. Und ja, das ist so für mich eine ganz schöne, also ja, ich habe mich wahnsinnig, wahnsinnig gefreut, erstmal die ersten Wochen und dann danach hat dann bei mir auch ganz schnell diese Schwangerschaftsübelkeit eingesetzt. Und ich sag's dir, mir ging es 18 Wochen lang grottenschlecht. Ich habe 10 Kilo abgenommen erstmal, weil ich einfach nichts essen konnte und ja, einfach gar nichts ging. Und ja, so waren dann die ersten Wochen, Monate der Schwangerschaft ziemlich anstrengend. Zusätzlich zu auf der Arbeit, dass es wirklich einfach immer mehr und immer mehr wurde. Und ich eigentlich gar nichts mehr für mich getan habe. Ich bin morgens, wenn um 9 mein Tag gestartet hat, dann oft erst um 8:50 aufgestanden, habe mich gleich an den Computer gesetzt und let's go. Und dann oft bis abends spät noch gearbeitet und ja, das alles managen mit der Übelkeit war nicht so easy. Und Dann wurde die ganze Corona-Situation wieder schlimmer und ja, ich war in dem Moment dann auch immer unsicher mit, wie soll ich das machen mit dem Impfen, denn die einen sagen ja auf jeden Fall, die anderen sagen nein auf keinen Fall und beziehungsweise warte, bis du in der 23. oder 24. Schwangerschaftswoche bist, bis das Baby, wenn irgendwas wäre, trotzdem schon überlebensfähig wäre. Und ja, das hat mich zusätzlich ziemlich gestresst, weil ich einfach nicht wusste, wie ich das am besten machen soll. Das Gute war aber, dass ich sowieso von der Arbeit, von dem Zeitpunkt an, als ich wusste, dass ich schwanger bin, im Homeoffice komplett bleiben konnte und mich so daher trotzdem recht gut isolieren konnte. Und ja, mein Mann und ich sind eh keine Leute, die jetzt immer ständig unterwegs sind oder sich ständig mit Leuten treffen. Und ja, so ging das dann bis zum Ende des Sommers. Und wir haben dann auch uns eine neue Wohnung gesucht, denn in der Wohnung davor, das waren so 60, 65 Quadratmeter, wir waren da eigentlich total gerne, aber es war einfach viel zu klein für, ja, zwei Erwachsene, ein Baby und einen Hund. Da gab es keinerlei Stauraum, kein Keller, kein gar nichts. Und die Wohnung war in dem Moment schon wirklich immer bis oben hin voll. Also da hätte nirgendwo mehr noch ein Wickeltisch oder ein Kinderwagen oder sonst was reingepasst. Deshalb haben wir uns dann eine neue Wohnung gesucht. Und das ist ja bekanntlich in München auch nicht so einfach. Und für mich war ein Hauptkriterium, dass ich gerne einen Garten hätte, weil ich wusste, dass es das mit Hund einfach einfacher macht, wenn man den Hund halt auch einfach morgens mal einfach nur kurz in den Garten lassen kann und nicht immer gleich morgens als erstes spazieren gehen muss und was weiß ich, dass man da ein bisschen mehr Flexibilität hat. Und ich wusste, dass mir das einiges an Mental Load abnehmen würde. Und meinem Mann war es wichtig, dass wir nicht zu weit weg von der Stadt sind. Also wenn es nach mir ginge, könnten wir ganz aus der Stadt raus. Aber meinem Mann war es wichtig, dass wir noch U-Bahn-Verbindung, Anbindung haben. Und ja, das war dann natürlich gar nicht so einfach, da was zu finden. Und wir hatten dann aber wirklich wahnsinnig Glück. Wir sind jetzt im Münchner Süden. Ja, so Süden, Südwesten, in einer ganz tollen, großen Wohnung mit 400 Quadratmeter Garten und sind beide eigentlich total happy hier, weil wir trotzdem auch noch Anschluss an die U-Bahn haben und eigentlich innerhalb von 25 Minuten in der Stadt dann auch sind, also total okay. Und ja, da freuen wir uns natürlich enorm drüber. Das ist jetzt die zweite Wohnung, in der wir hier sind, seitdem wir in Deutschland sind. Wir sind ja in Deutschland oder in München seit März 2018. Und ja, ich freue mich, dass wir jetzt hier so eine tolle Wohnung haben, wo dann auch unser Kind erstmal aufwachsen wird, unser Sohn. Und ja, wir waren dann vielleicht zwei Wochen hier in der Wohnung, zwei, drei Wochen. Und ich hatte dann schon einmal eines Nachts so ganz komische Schmerzen oben so im Brustbereich, im Brustkorb. Und es hat dann so bis hinter in den Rücken gezogen. Und es war einmal nachts. Und das ist dann aber innerhalb von ein, zwei Stunden wieder weggegangen. Also die Schmerzen waren schon ganz schön doll, aber jetzt nicht so, dass ich dachte, oh Gott, was mache ich jetzt? Also es war sehr, sehr unangenehm, aber es war okay. Und dann zwei Wochen später, an einem Sonntag, habe ich mich dann kurz ins Bett gelegt nach dem Frühstück, weil ich irgendwie müde war und hatte dann von einer Sekunde auf die andere gingen dann wieder die gleichen Schmerzen los, nur viel, 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 viel stärker. Also das waren für mich ganz ehrlich die schlimmsten Schmerzen, die ich je in meinem Leben hatte. Mal sehen, ob die Geburt das dann noch toppt oder nicht. Ein paar Frauen haben gesagt, dass so eine Kolik, denn es war eine Gallenblasenkolik oder eine Gallensteinkolik, die ich hatte, dass das von den Schmerzen her schlimmer ist als Gebären. Aber ja, das kann ich euch dann nächstes Jahr erzählen, ob das tatsächlich so ist oder nicht. Und auf jeden Fall, diese Schmerzen waren einfach nur brutal. Also ich kann es gar nicht beschreiben, das hat so krass, also ich habe gemerkt, es war vorne so im Brustkorb und hat aber so extrem auch in den Rücken ausgestrahlt. Ich konnte nicht sitzen, ich konnte nicht liegen, ich konnte nicht stehen, ich konnte nicht richtig atmen. Es war einfach nur der blanke Horror. Und denn solche Schmerzen zu haben in der Schwangerschaft, hat mir natürlich noch zusätzlich viel, viel mehr Angst gemacht. Und dann hat mein Mann dann den Notarzt gerufen und der Notarzt hat mich ja leider überhaupt nicht ernst genommen und ja meinte quasi, ich übertreibe und die Schmerzen sind in der Stunde wieder weg. Ich habe halt einfach einen Krampf in der Speiseröhre. Und dann haben diese Schmerzen aber angehalten und dann ja, bin ich ins Krankenhaus und jetzt zu Covid-Zeiten ist es natürlich auch total schwierig, weil dann mein Mann nicht mit durfte und ich dann quasi alleine da sonntags abends in diesem Klinikum war und ja, das war dann auch ein mega Hin und Her und hat ewig gedauert, weil dann erstmal gecheckt werden muss, dass mit dem Baby alles okay ist, bevor man selbst behandelt wird. Und das heißt, so lange muss ich dann quasi diese Schmerzen aushalten. Und zusätzlich in der Schwangerschaft darf man natürlich ja auch keine zu starken Schmerzmittel bekommen. Und das hat dann irgendwie 1,5, 2 Stunden gedauert, bis diese Schmerzmittel bei mir geholfen haben, trotz Infusion. Und ja, das war dann schon ganz schön krass. Auch hierzu werde ich, glaube ich, nochmal eine einzelne Folge machen, weil diese ganze Situation einfach extrem traumatisch für mich war. Und ja, ich musste dann im Krankenhaus bleiben und war dann im Endeffekt, glaube ich, 1 Woche, 10 Tage im Krankenhaus. Und es hat sich dann nach langem Hin und Her herausgestellt, dass ich Gallensteine habe und dass sich diese Gallensteine bewegt haben. Und dadurch, also es war dann tatsächlich so schlimm, dass dann nach ganz viel Hin und Her zwischen verschiedenen Oberärzten der Gynäkologie und der Chirurgie entschieden wurde, dass oder mir angeraten wurde, dass ich operiert werden soll, dass mir die Gallenblase entfernt werden soll, jetzt sofort in der Schwangerschaft. Und ja, das war dann natürlich eine der angsteinflößendsten Entscheidungen, die ich je in meinem Leben getroffen habe, zusammen mit meinem Mann. Und ja, wir uns dann entschieden haben, tatsächlich diese OP jetzt in der Schwangerschaft zu machen. In der Schwangerschaft wird natürlich nur dann operiert, wenn es absolut, absolut als notwendig angesehen wird und es eigentlich auch immer versucht wird zu vermeiden. Aber ja, ging dann leider bei mir in dem Moment nicht. Und so wurde mir dann am 20. Oktober meine Gallenblase entfernt. Und ja, zum Glück ist alles gut gegangen. Dem Baby geht's gut und mir geht's gut. Und seitdem bin ich jetzt auch krankgeschrieben. Und ja, das war natürlich dann körperlich eine ganz schöne Herausforderung, aber emotional eigentlich noch viel, viel mehr. Denn ja, also was das emotional mit mir gemacht hat, das war, ja, hat eine play the number on me, wie man so schön auf Englisch sagt. Und dann war dann das nächste Problem, dass dann, als meine Fäden gezogen wurden, das waren dann so 4 kleine Löcher in meinem Bauch, dass dann ein Loch nicht zugewachsen war, weil durch die Schwangerschaft, die da natürlich so viel Spannung auf der Bauchdecke ist, dass die Haut nicht hinterhergekommen ist mit dem Zuwachsen. Und dann ist der Faden quasi gezogen worden und ich hatte dann da ein schönes, richtig tiefes Loch in meiner Bauchdecke, was jetzt, ja, ich glaube, genau einen Monat wirklich gebraucht hat, um zuzuwachsen. Also es ist noch immer nicht hundertprozentig zu, aber zumindest ist jetzt so eine Kruste drauf, dass man nicht mehr in meinen Bauch hineinschauen kann. Das war natürlich auch immer so ein bisschen stressig und zum Duschen auch nicht so toll. Ja. Und ich habe dann auch nach der OP gemerkt, als sich das alles wieder ein bisschen gelegt hat, wieder wie weit ich es eigentlich da wieder habe kommen lassen, dass ich eigentlich das letzte ganze Jahr oder jetzt dieses Jahr so viel Stress hatte und so viel Druck hatte die ganze Zeit und ich aber immer und immer und immer und immer irgendwie weitergemacht habe und nicht auf mich gehört habe und irgendwie, ja, war das so richtig, ja, wie man so schön sagt, so Ego getrieben. Ich hatte irgendwie gar keine richtige Verbindung mehr zu mir selbst und ich habe nur noch mich von meinem Ego quasi pushen lassen und ja, diese Gallenblasen-OP war dann irgendwie so die Reißleine, die gezogen wurde und jetzt merke ich, boah, es tut mir so gut, dass ich gerade nicht arbeiten muss, dass ich jetzt seit ja, einem Monat oder mehr als einem Monat krank geschrieben bin und dass ich, es tut mir so gut, dass ich einfach mich hinlegen kann oder langsamer machen kann, wenn ich merke, ich brauche das jetzt gerade, weil ich müde bin. Und ja, ich habe einfach wieder gemerkt, ich habe es viel, viel zu weit kommen lassen und frage mich natürlich andererseits auch so ein bisschen, hätte sich diese OP vermeiden lassen können, hätte ich es nicht so weit kommen lassen. Das ist natürlich schon so ein Thema, wo ich ja so ein bisschen mit mir selbst zu tun habe, auch gerade meine Therapeutin sagt natürlich immer, es ist alles immer genau richtig so in dem Moment, wie es ist. Und das stimmt schon auch, also das kann ich schon auch irgendwo einsehen. Aber die Ärzte haben natürlich auch gesagt, dass schon bei solchen Sachen das Stresslevel auch immer sehr mit reinspielt. Und ich weiß, dass mein Stresslevel wirklich einfach durch die Decke gegangen ist, die letzten, also speziell das letzte halbe Jahr. Und ja, das macht mir deshalb schon so ein bisschen zu schaffen. Und da frage ich mich, ob es vielleicht anders gekommen wäre, hätte ich da schon eher wieder auf mich gehört oder hätte ich mein Ego nicht so übernehmen lassen? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall ist das so unser kleines Update. Der Termin für unseren Kleinen ist ja irgendwann Ende Februar, Anfang März. Mal sehen, wann er sich dann entscheidet, tatsächlich zu kommen. Er ist auf jeden Fall immer ganz fleißig am Rumturnen in meinem Bauch. Und ja, da gibt's, also es gibt sowieso noch so ein paar Themen, zu denen ich total gerne einmal einzelne Podcast-Folgen noch machen möchte und euch ein bisschen mehr davon so im Detail erzählen. Denn dass es ein Sohn wird, wusste ich zum Beispiel schon vor meiner Schwangerschaft. Das ist auch, finde ich, eine richtig coole, ein bisschen crazy Geschichte. Und ja, genau, auch so zu diesem Thema Trauma erfahren als hochsensible Person, also gerade jetzt im Zusammenhang mit dieser Gallenblasen-OP, da würde ich auch eigentlich total gerne nochmal ein bisschen mehr im Detail darüber erzählen. Ja, genau, und ja, das war es jetzt so als kleines Update von mir. Ich werde die nächsten Wochen noch dafür nutzen. Wir werden jetzt hier noch ein bisschen gemütlicher alles einrichten und ich bin auch gerade total dankbar, dass wir nicht mehr in so einer Phase sind, wo wir überhaupt kein Geld haben und uns überhaupt nichts leisten können, sondern dass wir jetzt mittlerweile in einer Phase sind, wo es uns finanziell auch viel, viel besser geht und wir nicht mehr jeden Cent umdrehen müssen, so dass wir jetzt auch ein bisschen Spielraum haben, es uns hier schön und gemütlich zu machen. Da freuen wir uns beide wirklich sehr drüber. Und ja, ich hoffe, ich habe dich jetzt nicht zu sehr gelangweilt mit meinem Live-Update, aber ich dachte, bevor ich jetzt irgendwo zu irgendwas noch mehr ins Detail gehe, gebe ich dir erstmal so einen kleinen allgemeinen Überblick und dann von hier aus kann ich noch in die verschiedenen Details gehen. Wenn es irgendwas gibt, was dich insbesondere interessiert, irgendein Thema, dann schreib mir sehr, sehr gern und dann schaue ich, ob ich vielleicht dann dazu auch eine einzelne Podcast-Folge aufnehmen kann. Ja, und jetzt möchte ich mich erstmal wieder ganz herzlich bedanken, dass du bei dieser ersten Folge wieder mit dabei warst. Und ich hoffe, du hast einen schönen restlichen Tag. Und ja, wenn ich dir eins mitgeben kann, dann hör auf dich, hör auf deinen Körper, hör auf dein Unterbewusstsein. Versuch, dass dein Ego deinen Alltag nicht so sehr übernehmen darf. Ich weiß, dass das schwer ist und ich weiß, dass wir in einer Welt leben, wo einfach alles sehr ego-getrieben ist. Aber wenn du auch jemand bist, dem es eigentlich oft zu viel ist und der schnell überwältigt ist, dann ja, ist das wirklich, glaube ich, super, super wichtig, dass wir uns immer und immer wieder mit uns selbst verbinden und so ein bisschen zurück zu uns selbst kommen und nicht das Ego zu 100% überhand nehmen lassen. Ja, also wie gesagt, vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss!